Guten Abend, liebe Geschwister. Herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde. Schön, dass ihr da seid. Entweder haben wir gerade eine Krankheitswelle oder ich habe eine Veranstaltung nicht verpasst. Aber ich freue mich, dass ihr da seid und dass wir heute gemeinsam das Wort Gottes studieren dürfen. Wieder unser Studium im Galaterbrief fortsetzen. Ich grüße natürlich nicht nur euch hier vor Ort, sondern alle, die an den Übertragungsgeräten heute sich eingeschaltet haben. Herzlich willkommen dazu. Lasst uns im Gebet beginnen. Auch dieses Studium den Herrn anbefehlen. Wir stehen dazu auf. Ich mache den Abschluss, liebe Geschwister. Amen. Jesus Christus, ich schließe mich den Gebeten an, auch im Dank, für die Glaubensgemeinschaft, die wir haben dürfen, hier am Ort, aber auch mit allen denen, Jesus, die dich wirklich lieb haben, die dich anrufen, die an das Evangelium glauben und an diesem Evangelium eine große Freude haben. Jesus, ich danke dir auch für dein Wort und auch für den Galaterbrief, den wir jetzt schon so lange studieren dürfen und auch für diesen neuen Abschnitt, den wir heute uns anschauen. Ich danke dir dafür, für die herrlichen Wahrheiten, für die herrlichen Perlen, die wir in diesem Abschnitt auch finden dürfen und finden können. Und mein Gebet, Herr, segne. Segne reichlich und schenke uns tiefes Verständnis dieser Wahrheit, tiefes Verständnis des Evangeliums, dass unsere Dankbarkeit noch größer wird, unsere Freude noch größer wird und unsere Zuversicht. Aber genauso, Herr, dass Leben und Frucht auch durch dieses Studium und auch durch dieses Wort in unserem Leben wirksam wird, entsteht zum Segen, Herr, für andere, aber auch zum Lob deiner Herrlichkeit. Ich danke dir für jede Seele, die heute hergekommen ist, die nach dieser geistlichen Nahrung hungert und auch sich sehnt und sie auch braucht. Herr, danke, segne sie reichlich dafür. Danke für jeden, der es hört und auch an anderen Orten dabei ist. Segne sie da, wo sie alle sind. Und lass, Herr, dein Wort laufen. Lass dein Wort laufen, das Evangelium noch viele, viele erreichen. Herr, deine Kinder zurüsten. Ja, das ist mein Gebet und ich bitte dich im Wissen, wie auch die Geschwister schon bezeugt haben, Herr, dass du gerne gibst und im Glauben, Herr, dass du auch heute geben wirst. Amen. Wie letzten Mittwoch angekündigt, beginnen wir heute mit dem letzten Abschnitt in diesem Galaterbrief, mit dem letzten Kapitel in diesem Brief, Kapitel 6. Könnt ihr schon gerne mit aufschlagen, Galaterbrief, Kapitel 6. Wir biegen oder kommen mit diesem sechsten Kapitel auf die Zielgerade von dem Studium, von der Auslegung von diesem herrlichen Brief. Es sind nur noch 18 Verse, die wir miteinander durcharbeiten und studieren. Und ich habe heute noch mal kurz reingeschaut. Vor über 2 Jahren haben wir begonnen, im September 2022, glaube ich, war das. Und mittlerweile haben wir 71 Bibelstunden Zeit uns genommen, um diesen Brief zu studieren. 71 Stunden intensives Arbeiten mit diesem Brief. Und heute biegen wir so auf die Zielgerade. Es werden wahrscheinlich noch 1-2 Bibelstunden dazukommen für diese 18 Verse. Und warum? Weil ich glaube, wenn wir so das Ziel vor Augen haben und die Ziellinie vor Augen haben, aber wir werden einige Perlen noch auf diese Zielgerade entdecken, sondern einiges an herrlichen Wahrheiten, die in den letzten 18 Versen verkündigt werden und vor allem Wahrheiten, die Paulus in unser Leben ganz praktisch da hineinspricht. Von daher freue ich mich, mit euch dieses Studium jetzt fortzusetzen, aber auch in gewisser Weise jetzt uns schon dahin zu führen, auch diesen Brief abzuschließen. Ich persönlich freue mich jedes Mal, wenn ich in dieser Weise die Bibel studieren darf. Ich freue mich, wenn ich was Neues beginne, aber ich freue mich auch darüber, wenn etwas abgeschlossen werden kann, wenn man etwas schafft, wenn man etwas erledigt. Und ich wäre traurig, wenn die Bibel keine Bücher mehr hätte, die wir miteinander studieren dürfen. Aber es sind ja noch eine Menge. Von daher bin ich da nicht traurig, sondern freue ich mich auch und bin gespannt auf den nächsten, Turn, auf die nächste Reise, auf das nächste biblische Buch. Aber jetzt der Galaterbrief. Lasst mich heute euch diese 18 Verse am Stück vorlesen. Wer die Bibel dabei hat, vielleicht sogar in der Elberfelder Bibel, der darf es gerne parallel lesen und hoffe, dass ich das gut lesen kann. Und wenn ich da etwas falsch lese, dann seht ihr es in eurer Bibel, wie es richtig steht. Aber ich gebe mir Mühe, dass wir das gut verstehen. Kapitel 6 im Galaterbrief ab Vers 1. Brüder, wenn euch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gibt auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird ein Mensch auch ernten. Denn wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber in Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Seht, mit welchen großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe. So viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie, die beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie eures Fleisches rühmen können. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch unbeschnitten gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. In Zukunft macht mir keine Mühe, denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. So, das ist der Abschnitt und gefühlt fast in jedem Satz steckt eine wichtige Wahrheit, eine Aussage, die man sich anschauen soll oder anschauen muss. Und um zu verstehen, was meint das, um was geht es hier in diesem Abschnitt, was hat er noch so auf dieser Zielgerade am Ende seines Briefes, was hat Paulus noch zu sagen? Ich möchte mit euch gerne heute einen Überblick euch anschauen, also kurz anschauen, wie wird das aufgebaut, was sagt er hier, wie sind die Verbindungen, wie ist der Kontext, wie ist der rote Faden, auch durch diese Verse. Denn wenn wir diesen Abschnitt, dieses Kapitel und dann auch die einzelnen Verse so für sich genommen allein betrachten und über diese Dinge nachdenken und eben nicht den großen Zusammenhang wieder vor Augen haben, dann passiert das, was ganz viele, nicht ganz viele, aber einige Ausleger sagen und meinen, dass Paulus jetzt am Ende von diesem Brief angekommen ist und jetzt nur noch ein paar Dinge sagen möchte. Also ein paar Dinge noch erwähnen. So, er hat schon alles gesagt, er hat schon alles gelehrt und jetzt am Ende von diesem Brief hat er noch so ein paar Sachen noch zu erwähnen. Ach, übrigens das noch, auch übrigens das noch, macht das und übrigens bezahlt eure Prediger auch noch und dann geht er wieder weiter und dann redet er wieder über Beschneidung. Wenn man den Gedankengang nicht entdeckt oder folgen kann, wenn man nicht versteht, warum er an dieser Stelle oder was er an dieser Stelle zu sagen hat, dann erscheint es tatsächlich so als ein bisschen wirr. Dass er hier schnell was sagt und hier schnell noch was sagt, da hat er noch einen Punkt, da hat er noch eine Meinung und wie eine kleine Liste, mit noch dass er noch abhandeln möchte oder noch unbedingt erwähnen möchte. Und so versuchen und legen manche das tatsächlich diesen Abschnitt aus und dann sagen sie, okay, das ist noch etwas, was wichtig ist und dann spricht er eben noch die Unterstützung der Prediger an und da spricht er nochmal die Beschneidung an, da spricht er nochmal, wie man miteinander umgehen soll, wenn man sündigt, aber ich glaube nicht, dass es in dieser Weise ist, sondern das, was wir vorher studiert haben und der Gedanken, er hat noch nicht aufgehört, er war noch nicht fertig. Im Gegenteil, jetzt geht es weiter und jetzt wird es konkret, jetzt wird es präzise. Jetzt zeigt sich, wie das, was wir verstanden und angenommen haben und geglaubt haben in diesem Brief, wie das in unserem Glaubensleben und mit dem Umgang miteinander greifen soll und wo es greifen soll. Und so macht Paulus ein paar Beispiele, wo das greifen muss. oder kann, nicht nur kann, muss sogar. Und von daher spricht er ein paar Dinge an. Von daher, ich möchte euch erstmal nochmal erinnern, woher wir kommen, kurz zeigen, wie, was die Botschaft ist und dann zeigen, wie dieser Abschnitt damit hineinpasst und was wir in ihm im Einzelnen zu finden werden. Dass hier um das Gesetz geht und beziehungsweise um das Evangelium und die Unvereinbarkeit dieser beiden Dinge, diese beiden Bündnisse, dass man sie nicht mischen darf, ist nach jetzt über 2 Jahren hoffentlich klar geworden. Und ich hoffe nicht nur klar geworden, sondern auch verstanden und angenommen worden. Diese Wahrheit haben wir hier. Dieser Abschnitt, in dem es hier geht, ich habe es für mich mit einer großen Überschrift überschrieben. Hier geht es um das Gesetz des Christus. Es ist offensichtlich, dass das Herzstück von diesem Abschnitt hier ist. Im Gegensatz zu dem Gesetz, das Paulus aufgezeigt hat, das den Menschen unter die Sünde bringt, das der unter den Fluch bringt und von dem wir befreit worden sind und nicht mal drin in diesem Gesetz sind, sprach er doch darüber, dass wir unsere Freiheit nicht missbrauchen sollen. Er sprach auch darüber, wie wir in der Freiheit vom Gesetz leben und diese Freiheit nicht missbrauchen und dann, dass wir im Geist wandeln sollen. Das war unser unmittelbarer Zusammenhang. Erinnert euch, Kapitel 5, Vers 1 bis 12 ging es darum, dass er uns dazu aufruft, uns diese Freiheit nicht rauben zu lassen. Und dann kam der zweite große Teil ab Vers 13 bis Vers 26, eigentlich bis Vers 25, aber das erkläre ich gleich. Da ging es darum, dass wir diese Freiheit, die wir haben, eben nicht missbrauchen, sondern durch den Geist geleitet werden sollen. Also dass die Lösung von der Befreiung des Gesetzes ist dann der Geist. Wir sollen im Geist wandeln und dann sagt Paulus, dann werde ich die Werke des Fleisches eben nicht vollbringen. Und das ist ganz wesentlich der Abschnitt gewesen, das Wandeln im Geist. Was das bedeutet, haben wir so 6, 7 Bibelstunden uns damit beschäftigt, was das bedeutet, im Geist zu wandeln und warum es notwendig ist und in welcher Art und Weise das geschehen kann. Aber so, das ist der unmittelbare Zusammenhang und unmittelbare Kontext. Es geht um diese Dinge Geist und Fleisch und dass wir, wenn wir im Fleisch leben, wir die Werke des Fleisches vollbringen werden. Und diese Dinge werden sein. Wenn wir im Geist wandeln, im Geist leben, werden die Früchte des Geistes in unserem Leben hervorkommen. Wenn ihr mit mir kurz Kapitel 6, Vers 8 anschaut, dann werdet ihr merken, dass dieser Gedanke eben noch nicht aufgehört hat. Dass das jetzt nicht wirklich nur noch ein paar andere Themen, sondern schaut mal in Kapitel 6, Vers 8, das habe ich euch gerade vorgelesen. Denn wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Merkt ihr das? So, das Thema scheint noch weiter zu gehen. Das heißt, er hat diesen Gedanken noch nicht völlig aufgegeben. Es geht immer noch darum, auf was setzen wir, auf was bestimmt uns, worauf sehen wir und von was werden wir ernten. Und das Prinzip ist ziemlich einfach. Das, worauf du sehst, worauf du dich investierst, da, wohin du dich investierst, von da wirst du auch etwas empfangen, ganz einfach. Auf der einen Seite ist es der Geist Gottes, ist der Geist Christi und wenn wir darauf sehen, wenn wir uns dahin investieren, dann werden wir etwas bekommen. Und wenn wir, nämlich die Frucht des Geistes, die haben wir in den Versen vorher angeschaut und da war unter anderem die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Und ihr schaut mal, was nach der Treue kommt. Sanftmut. Seht ihr das? Und jetzt schaut mal in Kapitel 6, Vers 1, was da steht. Brüder, wenn euch ein Mensch, auch wenn ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Das Thema ist noch nicht vorbei. Hier geht es tatsächlich um die Frucht und zwar wie sie und an welcher Stelle sie greift, wo sie sichtbar werden soll und wie sie diese Frucht werden soll. In dem Fall aus dieser Frucht auf den Geist sehen und dann entsteht etwas und unter anderem entsteht Sanftmut. Und der zeigt Paulus an einem Beispiel, wie diese Sanftmut oder diese Frucht in unserem Leben sichtbar werden soll und sichtbar wird. Und da ein Aspekt, nämlich Sanftmut wird sie nicht. Das werden wir uns anschauen, was er damit meint oder was das Wort Gottes hier dazu lehrt. Aber ich möchte euch einfach nur zeigen, dass das Thema von Leben in der Freiheit des Geistes, Leben und Wandeln durch den Geist, Leben ohne das Gesetz, das mosaische Gesetz, bedeutet Leben im Geist, Wandeln durch den Geist. Und dann kommt Paulus in diesem Abschnitt und nennt das, diese Wahrheit, nennt das das Gesetz des Christi. Also dieses Leben im Geist und Wandeln im Geist, Leben durch den Geist, bekommt hier einen konkreten Namen. Und er macht etwas Wunderbares. Es, auf der einen Seite, als Knechte, als Versklavte, als im Fleisch Lebende, lebten wir unter dem Gesetz, dem mosaischen Gesetz. Jetzt sagt Paulus, wir leben jetzt nicht mehr unter dem Gesetz, wir leben jetzt unter der Gnade, wir leben durch den Geist. Und dann gibt er diesem Bund und dieser Art und Weise des Lebens einen neuen Namen. Er nennt es wieder Gesetz, aber er nennt jetzt das Gesetz Christi. Wir sind nicht ohne Gesetz, wir sind nicht gesetzlos, wir sind aber nicht mehr unter dem mosaischen Gesetz, das uns sagt, was wir tun und lassen sollen, wir sind unter dem Gesetz Christi. Und das ist etwas anderes. Und das ist die ganze Wahrheit im ganzen Galaterbrief. Es gibt zwei Arten. Also es gibt ein Gesetz, das mosaische Gesetz, und es gibt ein Gesetz des Christus. Vor einiger Zeit, vor 2 Jahren eigentlich genommen, habe ich mit einem Pastor hin und her geschrieben, war viele Nachrichten, und weil er mir vorwarf, dass ich ein Antinomist bin. In der Auslegung vom Galaterbrief habe ich schon mal darüber gesprochen, und versucht die Bedeutung, was ein Antinomist ist. Vielleicht könnt ihr euch nicht mehr erinnern, aber ich sage es noch einmal, es ist einer, der gegen das Gesetz ist. Das ist ein Antinomist. Anti ist gegen, wie Antichrist, und Nomist kommt vom Gesetz. Ja, einer, der gegen das Gesetz ist. Und es gab in der Kirchengeschichte und bis heute gibt es Strömungen und Auslegungen, die das Gesetz Gottes sagen, es spielt keine Rolle, wir sind ja frei vom Gesetz, also es spielt überhaupt keine Rolle für uns. Und so das Alte Testament spielt keine Rolle, das Gesetz spielt keine Rolle. Und wir können sündigen und wir sind ja nicht mehr unter dem Gesetz. Und dann wurde mir vorgeworfen, weil ich sage, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, dass ich ein Antinomist bin. Und das von der Kanzel und so weiter. Mit Namen genannt, mit allem drum und dran. Und als ich das hörte, schrieb ich diesem Bruder an und sagte, wieso glaubt... Ich will dir nur sagen, ich bin nicht gegen das Gesetz. Ich sage nur, man muss das Gesetz gesetzmäßig gebrauchen, um Menschen zu überführen von der Sünde, zu Christus zu führen. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Also 2 Jahre habe ich euch in diese ganze Thematik, wozu das Gesetz gegeben wird, was es bei Menschen geschieht, ja, wie in Bibelstellen, all das, damit er sieht, ich bin nicht ein Feind des Evangeliums und auch gar nicht gegen das Gesetz, sondern man muss das richtig einordnen, verstehen. Boah, der hat sich eifert, der war stinkesauer. Und dann schrieb er, dann habe ich ihm geschrieben, wir sind unter dem Gesetz Christi. Und dann schrieb er mir einen Satz, und deswegen sage ich, bis heute habe ich es noch von meinem geistigen Auge, heute habe ich sogar noch mal die Nachricht gelesen. Da sagte er, ich will von dem Gesetz des Christus nichts wissen. Und dann habe ich ihm etwas sehr Hartes geschrieben. Dann habe ich geschrieben, du sagst, dass ich gegen das Gesetz bin, also nennst du mich ein Antinomist. Aber wenn du sagst, du willst nicht mit dem Gesetz Christi nennen, wie soll ich dich da nennen? Ein Antichrist? Boah, das war's vorbei. Da war's vorbei. Ich werde deine E-Mails nicht mehr lesen, ich werde sie nicht mehr beantworten und so weiter. Das ist die Art, wie dann reagiert wird. Es steht in der Schrift, dass wir jetzt unter einer neuen Gesetzgebung leben. Wir leben in dem Gesetz des Christus. Und das zu verleugnen und das abzulehnen, finde ich weit. Also, der Hebräerbriefschreiber, darf ich euch Hebräer 1 kurz bitten aufzuschlagen? Hebräer 1. Nee, Hebräer 2 tatsächlich. Ich lese euch ab Vers 1, okay? Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Ich höre noch jemand blättern. Also ich lese noch einmal. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das euch durch Engel verkündigte Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen, Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wisst ihr, was der hier schreibt? Also beginnt, er sagt, als das Gesetz gegeben worden war, das ist, was er meint, durch die Engel. Was bedeutet er, wenn man das Gesetz verwarf? Welche Konsequenzen gab es dafür? Wie viel mehr wird jemand eine größere Strafe bekommen, wenn er das, was Christus gebracht hat, verwirft? Nämlich das Gesetz des Christus. Ihn verwirft. Das ist weit schlimmer und weit größer. Natürlich ist das andere auch schlimm. Aber wenn man das Evangelium, das jetzt nun dargebracht worden ist, Christus erfüllt, für uns erfüllt, davon befreit vom Gesetz, wenn wir jetzt aber das verwerfen, und da sagt der Hebräerbrief, schreibt darum, wenn wir ihn aus den Augen verlieren, wenn wir Christus und das, was er geschaffen hat, aus den Augen verlieren, werden wir am Ziel vorbeigleiten. Das Erschreckende ist, es sieht so aus, als ob man das Ziel erreichen will. Weil da jemand möchte auf dieses Ziel hinlaufen, aber er etwas verdreht, nur ein bisschen und schon ist es daneben. Und von daher ist es wichtig, deswegen sage ich, das ist ein wichtiger Abschnitt, weil er in diesem Abschnitt bekommt es nicht nur einen Namen, was es bedeutet, im Geist und durch den Geist zu wandeln, sondern es wird auch uns gezeigt, was diese Gesetzmäßigkeit ist, was ist das Wesen von dem Gesetz des Christus. Wunderbar. Wunderbar, hat große Freude gehabt, das nicht nur zu lesen, sondern auch es vorzubereiten. Und ich freue mich auf die Bibelstunden, um diese Verse hier durchzuarbeiten. Also, vom Gedankengang ist es, wir reden hier von nicht nur von der Freiheit, die wir uns nicht nehmen lassen sollen. Wir reden hier in dem Kontext von der Freiheit, die wir auch nicht missbrauchen sollen. Wir leben im Geist und dann wird dieses Leben durch den Geist die Früchte hervorbringen. Und hier lesen wir von diesem Gesetz des Christus. Und in diesem Zusammenhang geht es, wie diene ich im Geist? Wie lebe ich? Also nicht nur wandeln im Geist, hier geht es konkret um das Dienen im Geist. Und ich denke, es ist gut, wenn wir das in dieser Weise diesen Abschnitt vor Augen haben. Dann verstehen wir, warum hier so viele verschiedene, unterschiedliche Themen auftauchen sozusagen. Wo man denkt, okay, für manche wirkt es wie eine lose Sammlung von bestimmten Wahrheiten. Aber das ganz große Thema ist, wie diene ich in diesem Geist der Freiheit? Wie diene ich im Geist? Und was wird das hervorbringen, wie ich im Geist diene? Und das Prinzip ist genau das gleiche wie vorher, wie im Wandeln im Geist. Auf das, was du siehst, wirst du ernten. Wenn du auf das Fleisch in dem Dienst siehst, wirst du vom Fleisch ernten und nur verderben. Das wird nichts hervorbringen. Aber wenn du auf den Geist siehst, wirst du vom Geist ernten. Und von daher in dieser Weise und in diesem Sinn ist es gut, wenn wir diesen Abschnitt einordnen und verstehen, um was es geht. Eine weitere Anmerkung und dann, ich gehe mit euch immer ein bisschen tiefer. Eine weitere Anmerkung, um diesen Abschnitt zu verstehen, ist, es geht hier nicht in erster Linie so sehr um den anderen als um dich selbst. Schaut mal, es heißt nochmal Kapitel 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Zu wem spricht er jetzt hier? Wer ist angesprochen? Zu Geistlichen. Jetzt können wir das negativ verstehen, so ihr Geistlichen, ja. So, ihr Geistlichen, wenn ihr schon geistlich seid, dann handelt geistlich. Das ist nicht seine Intention. Er sprach doch in dem Kontext vorher, sagt, was bedeutet im Wandeln im Geist? Und er bezeichnet Kinder Gottes, die ihm und durch den Geist wandeln, nennt er sie Geistliche. Was ist das Gegenteil? Fleischliche. Und das ist, er spricht jetzt konkret zu denen, die nicht im Fleisch wandeln, und die Früchte des Fleisches und die Werke des Fleisches sind ja offenbar, sondern er spricht zu den Geistlichen, nämlich die durch den Geist wandeln. Das sind die jetzt hier in diesem Abschnitt angesprochenen. Die Geistlichen, das heißt die durch den Geist geleitet werden, macht das, tut das. Er spricht zu den Kindern Gottes, die durch den Geist geleitet sind, die auf den Geist hören und die auf den Geist sehen. So, zu denen spricht er. Im Gegensatz zu den Fleischlichen sind die in 1. Korinther Kapitel 3, ein bisschen im Hinterkopf und die Gemeindefreizeit für ein paar von euch, da spricht Paulus zu solchen, die unmündig sind. Die verhalten sich wie Wie Menschen, die keinen Geist haben. Darf ich euch das noch kurz vorlesen? 1. Korinther Kapitel 3. Vielleicht ist es ganz gut, kurz ein paar Dinge in Erinnerung zu holen. Was bedeutet fleischlich zu sein? Für unser 6. Kapitel wird das sehr wichtig sein. 1. Korinther Kapitel 3 ab Vers 1. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Die Korinther sind in Christus. Das bezweifelt er nicht. Wie gesagt, in dem Briefkopf sagt er herrliche Sachen über sie, obwohl sie alles andere in ihrem Verhalten zeigen. Aber er weiß, er sagt, ich konnte zu euch nicht zu reden als zu Geistlichen, das heißt, die wirklich fest im Geist sind, durch den Geist geleitet sind und gegründet sind, Frucht in ihrem Leben. Es sagt, so konnte ich nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, nicht als die im Fleisch sind. Bitte unterscheidet das. Kinder Gottes sind nicht im Fleisch, haben wir studiert, aber sie können sich fleischlich verhalten, erinnert ihr euch, ja? Und so sagte er, ich rede euch zu solchen, obwohl sie Kinder Gottes sind, obwohl sie in Christus sind, aber sie sind Unmündige. Und Unmündige sind die, die es noch nicht gelernt haben, im Geist zu leben. Die noch nicht gelernt haben, auf den Heiligen Geist zu hören. Bei ihnen gibt es noch nicht viel Frucht in ihrem Leben. Im Gegenteil, sie verhalten sich immer noch so wie früher, als sie nämlich noch im Fleisch wandelten. Und das sagt er und erklärt ab Vers 2, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr könnt es noch nicht vertragen, ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht. So, das ist das weise Vorgehen des Apostels. Er mit wie viel Geduld übrigens, gell? Mit wie viel Langmut und Sanftmut, er immer noch zu den Korinthern redet und sagt, dann mache ich halt Milch. Ich meine, bestimmt war es nicht so einfach für ihn, das lecker gekochte Essen, das er vorbereitet hat, dann zu pürieren. Ja, da sieht man nicht mehr viel, wie viel Mühe dahin dann gesteckt hat. Dann ist das nur noch Brei. Aber er sagt, ich könnte es halt nicht vertragen, dann muss ich es halt runterbrechen. Da muss ich so einfach wie möglich machen, dass ihr es schlucken könnt und nicht gleich dran erstickt. In dieser Mühe geht er mit dieser Gemeinde und er weiß warum, weil sie so fleischlich sind. Was aber kennzeichnet einen fleischlichen Menschen aus? Woran konnte er erkennen, dass sie eben nicht geistlich sind und dass sie unmündig sind, immer noch wie Babys? Woran erkennt man das? Lest mal mit mir Vers 3. Denn ihr seid noch fleischlich, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandert nach Menschenweise? Also was ist eins der Charakteristika für einen fleischlichen Christen, für ein fleischliches Kind Gottes, ein unmündiges Kind Gottes? Eifersucht und Streit. Also ich bin größer, nein, ich bin größer, aber mein Papa ist größer, aber wir haben ein größeres Haus, aber wir haben ein Pferd, aber wir haben Kinder. Aber ich, aber mein. Das ist unmündig sein. Die Definition über diese Dinge. Das ist, und die Kinder auf ihrem Niveau und die großen Kinder auf ihrem Niveau. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Man überhebt sich übereinander, man urteilt übereinander, man verurteilt einander, man streitet, man spaltet. Das ist kein geistliches Verhalten, das ist kein mündiges Verhalten, das ist ein unmündiges Verhalten. Und Paulus sagt, das ist fleischlich. So, das ist fleischlich. Wenn wir gleich zurückgehen, werden Sie sehen, warum ich das euch vorlese. Vers 4, lest mit mir weiter. Denn wenn einer sagt, ich bin das Paulus und der andere aber das Apollos, seid ihr dann nicht menschlich? Und das ist jetzt interessant. Aus fleischlich wird menschlich. Das ist ganz normal, das machen die Menschen. So verhalten sich Menschen. Nicht Kinder Gottes. Das ist menschlich. Das ist im Gegensatz, wäre göttlich. Göttlich ist es nicht. Das ist menschlich. Dieses Verhalten ist menschlich. Und dann sagt er, wer ist ein Apollos und wer ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid. Nun, und zwar, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Leute, das sagt übrigens Apollos Paulus selber, der Apostel Paulus. Es kommt nicht auf mich drauf an, es kommt nicht auf Apollos drauf an. Wir sind nicht die Großen, wir sind nicht die Starken. Wir haben nicht die Häuser und die Pferde und die... Nein, das sind wir nicht. Es ist ein anderer, der das hat. Das ist weise. Und da zeigt er anhand von seiner Sicht, wie er das beurteilt. Aber hier, was ich euch zeigen möchte, ist, er unterscheidet zwischen geistlichen und fleischlichen Verhalten. Und dieses Verhalten, fleischliches Verhalten, wäre, sich übereinander zu überheben, übervorteilen, beneiden und messen und all diese Dinge. Verurteilen. Geht mit dem Galaterbrief und schlagt mit mir nicht Kapitel 6, sondern Kapitel 5 auf und lest mal den letzten Vers in diesem Abschnitt. Schaut mal in Vers 26. Ich habe ihn bei der Auslegung immer nur kurz angesprochen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen froh, dass die Kapiteleinteilung und die Verseinteilung nicht inspiriert ist. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich glaube, dass Vers 6 eigentlich zu unserem Abschnitt gehört und nicht zu dem vorherigen, dann sündige ich nicht dabei. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir besser Kapitel 6, Kapitel 5 bis Vers 25 zu machen und Kapitel 6 ab Vers 1 diesen Vers da. Ich möchte euch zeigen, warum ich glaube, dass der eigentlich zu den nächsten Versen dazugehört. Nun, da eigentlich im Griechischen es ein fortlaufender Text ist. Das heißt, da, wenn man den Urtext anschaut, dann gibt es nicht einen Absatz. Da steht auch übrigens nicht Kapitel 6, Vers 1. Das gibt es einfach nicht. Das kam viel später, hat jemand sich die Arbeit gemacht, ein Mönch, und hat das eingeteilt. Manchmal spottet man ein bisschen über diese Arbeit, obwohl das die fleißigste Arbeit gab, wahrscheinlich, die man machen konnte, die Bibel so durchzulesen und alles so einzuteilen, die man machen konnte. Aber man sagt, dass dieser Mönch immer wieder, hieß es, dass er auf dem Pferd ritt, oder Esel, weiß ich nicht mehr, und hat diese Arbeit gemacht, weil er immer so viel beschäftigt war und unterwegs und hat das gemacht. Und manche sagen, ab und zu ist er einfach und ist verrutscht. So, ich vermute hier auch. War so ein Stein oder ein Loch und dann ist er ein bisschen verrutscht, aber sonst voll gute Arbeit gemacht. Es ist schon gut, oder? Es ist hilfreich, wenn ich sage, schlagt mal Kapitel 5, Vers 26 auf und wir müssen nicht den ganzen Galaterbrief lesen, bis, guck mal an der Stelle, stopp. Wir sind viel schneller im Finden biblischer Wahrheiten, von daher sehr, sehr gute Arbeit, wunderbar. Aber trotzdem müssen wir mündig sein, um zu prüfen und zu schauen, wo was steht. Ich möchte euch kurz zeigen, lest mit mir Vers 26, was da steht. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern und einander beneiden. Jetzt geht's los und Paulus beginnt praktisch zu werden, was es bedeutet, im Geist zu wandeln. Vorher hat er erklärt, ihr müsst im Geist wandeln und dann kommt Frucht des Geistes. Und dann hat er diese Wahrheit wirklich wunderbar erklärt. Er hat gezeigt, was bedeutet, im Fleisch zu sein und dann diese Werke werden hervorkommen. Und er hat gesagt, was bedeutet, im Geist zu sein und was dann hervorkommt. Und jetzt geht er auf diese Zielgerade und zeigt auf, wie wir, welche Auswirkungen oder in welcher Geisteshaltung bedeutet das als Kind, als ein geistliches Kind zu leben. Und er beginnt damit, und das ist wichtig, dass er sagt, wer geistlich ist, er wird nicht nach eitler Ehre trachten. Von was redet er? Wir haben schon mal kurz angedeutet, schon mal angesprochen, was bewirkt das Gesetz? Das Gesetz kann zwei Dinge bewirken bei einem Menschen. Positiv, wenn das Gesetz gesetzmäßig verwendet wird, wird das einen Menschen von der Sünde überführen, von seiner Schuld und von seiner Verdammnis. Und ihn zu Gott treiben und rufen lassen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und dann wird sich der Herr ihm offenbaren und sagen, mein Sohn wird es tun. Und so wird das Gesetz ein Zuchtmeister auf Christus sein, gell? Galaterbrief. Das ist die beste Variante. Aber wenn man eben nicht geistlich ist, wenn man das Gesetz falsch verwendet, wisst ihr, was das Gesetz macht? Es macht hochmütig. Es bringt mich dazu, mich zu überheben. Es bringt mich dazu, andere zu verurteilen und andere zu richten. Und es bringt mich dazu, nach einer falschen Ehre zu trachten. Denn dann ist es so, ich halte das Gesetz und du hältst es nicht. Ich bin besser als du. Dann musst du ja permanent prüfen, ob du besser bist oder nicht. Und dann denkst, oh Mann, aber der ist aber besser als ich, der ist der konsequenter. Und dann fühlst du dich schlecht. Das Gesetz, wenn man es falsch verwendet, bringt dich permanent dazu zu vergleichen. Und entweder wirst du dich überheben oder du wirst sehr deprimiert sein, dich schlecht fühlen. Das macht das. Du wirst sehen, oh, guck mal, er fastet so oft, er betet so oft und er macht das, er macht das, er hält das, er enthält sich und ich nicht. Und dann merkst du schon, oh, da beginnst du zu beurteilen und zu beneiden. Schaut mal, am Ende, und einander beneiden. Das ist das Resultat. Ich bin, Mann, was der alles hat und was alles da kann. Also ich meine jetzt auf dem geistlichen Gebiet. Oh, da hat so viel, und wie er betet und so viel Gebetserhörung und Neid entsteht. Nicht Gottlob, nicht Dankbarkeit, Neid. Ja, die Gabe und Neid. Aber das Gesetz macht, wenn es eben nicht gesetzmäßig gemacht wird, dann bringt es entweder zu, den Menschen sich auf eitle Ehre wird hervorkommen, das bedeutet eine falsche Ehre, eine Ehre, die nicht gebührt. Das heißt, er wird nach seinem Verständnis, wie er das Gesetz hält, denken, er ist halt wirklich fromm. Er ist geistlich, er ist gottesfürchtig. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der, denn ich faste jeden und so weiter und ich mache das nicht, stattdessen mache ich das, ich verzehnte, ich handle nach dem Gesetz. Schau mal, den da, der macht das nicht. Versteht ihr? Das ist das, was das hervorbringt. Und schaut euch die Gemeindelandschaft an. Je mehr die Gemeinde sich auf das Gesetz beruft, umso höher denkt sie, dass es ist. Sie sind heiliger, sie sind besser, die sind die einzigen Wahren, die sind die einzigen Treuen, die sind die einzigen Zuverlässigen. Aber der Rest, schaut mal, wie die leben. Na, so weltlich. Na, guck mal das an. Und dann geht's los, die machen das, nee, oder die machen das nicht, aber die ziehen sich so an und die was auch, und dann beginnt das. Und dann in dem Verurteilen überhebt man sich. Und das ist falsche und eitle Ehre. Und Paulus redet hier, sagt, die Frucht des Geistes aber ist das nicht. Das ist es, wenn man im Fleisch lebt, fleischlich handelt, unter dem Gesetz ist, dann bringt das nämlich das genau hervor. Und wenn er jetzt hier weitergeht, dann spricht er darüber, nicht so sehr über die Schwachheiten des anderen, sondern er redet zu uns als Geistlichen, wie wir in dem Gesetz des Christus leben. Was ist sein Maßstab? Was ist seine Richtschnur? Was kennzeichnet einen Menschen, der in dem neuen Bund und in dem Gesetz des Geistes lebt? Liebe Geschwister, dieses Gesetz des Christus, das hat jetzt Paulus als Namen, also ich liebe diesen Ausdruck oder ich liebe diese Bezeichnung. Die finden wir an einer anderen Stelle übrigens auch. Wir werden dazu kommen. Auch da, Paulus hat schon mal darüber gesprochen, wir haben es auch schon mal gelesen vor einigen Monaten oder vielleicht einem Jahr, ich weiß es nicht mehr. Deswegen, wir werden das nochmal anschauen. Aber er nennt es an anderen Stellen zum Beispiel das Gesetz des Geistes. Hier nennt er das Gesetz des Christus, in Römer 8 nennt er das Gesetz des Geistes und des Lebens. Könnt ihr euch erinnern, Römer 8? Nun gibt es keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, das Leben, hat dich befreit von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also er sprach schon von diesem Gesetz, nun nannt er da dieses Gesetz des Christus das Gesetz des Geistes und des Lebens, nicht des Todes, des Lebens. Es schafft Leben, es bringt Leben, es gibt Leben. Und in unserem Kontext, wir reden hier vom Wandeln im Geist. Nun, nachdem er das erklärt hat, nennt er sogar, das ist das Gesetz des Christus. Durch den Geist geleitet zu sein, vom Geist getrieben zu sein, durch den Geist Früchte hervorzubringen, bedeutet das, nach dieser Gesetzmäßigkeit, nach der Gesetzmäßigkeit des Christus zu leben, vom Christus beherrscht zu sein, getrieben zu sein, unter diesem Bund zu stehen. Jakobusbrief, nur nebenbei, Jakobus Kapitel 2, Vers 7, sagt Jakobus sogar, das ist das Gesetz, das königliche Gesetz. Schon mal gehört? Das dem König gehörende Gesetz, das königliche Gesetz. Wer ist der König? Jesus. Das heißt, Jakobus spricht auch von einem königlichen Gesetz. Und er sagt, das ist das Gesetz des Christus bei Jakobus. Ein paar Verse weiter in Kapitel Vers 2, Vers 12 sagt er, das ist das Gesetz der Freiheit. Was ich euch damit sage, ach, guck mal, wer Wer tippen kann, ist gleich im Vorteil. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Nicht das Gesetz, mosaische Gesetz. Das Gesetz der Freiheit. Wisst ihr warum? Weil in dem ganzen Zusammenhang bedeutet es, entweder unter dem Gesetz zu sein, mosaische Gesetz, versklavt zu sein, richtig? Unter dem neuen Bund, unter dem Gesetz des Geistes zu sein, bedeutet was zu sein? Frei. Darum nennt Jakobus dieses Gesetz der Freiheit. Wir sind frei in Christus. Und trotzdem ist es ein Gesetz und eine Gesetzmäßigkeit. Wir sind nicht ohne Gesetz. Doch, das lese ich hier nochmal schnell euch vor. 1. Korinther Kapitel 9. Nur heute anlesen. Ich will euch nur den Überblick heute über diese Verse geben, was wir da alles entdecken werden. 1. Korinther Kapitel 9, ab Vers 19. Nun, nebenbei, Paulus spricht in diesem Zusammenhang vom Götzenopferfleisch essen. Darf man es nicht? Wie geht man damit um? Und all diese Dinge. Und in diesem Zusammenhang spricht er von unserer Freiheit. Wir sind frei übrigens, das Götzenopferfleisch zu essen und es nicht zu essen. Die Frage ist nur, leben wir dem Gesetz Christi entsprechend? Es geht nicht darum, darf ich es nicht, denn es ist mir alles erlaubt. Die Frage ist, nützt es? Ist es gut? Und das ist das Gesetz des Christus. Und Paulus sagt in diesem Zusammenhang, wenn er über das Essen von Götzenopferfleisch redet, Vers 19. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zu Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter dem Gesetz sind, wie einer unter dem Gesetz. Obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin. Paulus ist nicht unter dem Gesetz. Aber für die Juden, sagt er, spiele ich das Spiel mit und mach's. Ich will nur einen gewinnen. Dann sagt er, geht er weiter, Vers, damit ich die, welche, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Vers 21, denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz. Okay? Also, wenn er bei den Juden ist, verhält er sich so, wie man bei den Juden. Er will nicht Anstoß erregen, er will nicht provozieren in dieser Weise, dass sie überhaupt nicht ihm zuhören. Also, sagt er, dann werde ich nicht Fleisch essen vom Schwein, ich werde nicht am Sabbat dann meinen Garten machen, und dann die würden sich noch dran stoßen. Könnte ich, dürfte ich, ja. Aber ich gebrauche nicht meine Freiheit, um den anderen daran ihn zu ärgern. Das mache ich nicht. Ich will ihn doch gewinnen fürs Evangelium, dann missbrauche ich nicht meine Freiheit, die ich habe. Und das ist sein Anliegen, und sage, ich will einen gewinnen. Also werde ich dementsprechend seinem Kontext, seine Kultur, seine Religion dementsprechend mit ihm umgehen. Ich werde versuchen, für ihn zu gewinnen. Und dann sagt, aber wenn ich zu einem Heiden gehe, dann werde ich nicht nach dem Gesetz leben, denn dann könnte ich ja gar nicht zu einem Heiden gehen. Ich werde so sein, als ob ich ohne Gesetz bin. Denn er ist nämlich nicht unter dem Gesetz. Er könnte jederzeit zu einem Heiden gehen, mit dem reden. Er braucht nicht am Sabbat zu ruhen, das muss er nicht. Er ist frei in Christus, das zu tun, aber auch eben nicht. Aber jetzt kommt das, und das ist so gut. Vers 21. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz. Obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, okay? Er sagt, ich bin nicht gesetzlos. Warum? Er hat gesagt, ich bin nicht unter dem Gesetz, dem mosaischen Gesetz. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht ohne Gesetz bin. Und jetzt schaut mal, was da steht. Sondern unter dem Gesetz Christi. Ich habe ein anderes Gesetz. Und mein Verhalten, mein Handeln, übrigens bei Juden wie bei den Heiden, der Maßstab, Ethik, Moral, all diese Dinge, bestimmt ein anderes Gesetz. Und das ist das Gesetz des Christi. Jetzt, liebe Geschwister, ohne in eure Bibel hineinzuschauen und zurückzublättern, wie hat Paulus jetzt nochmal im Galaterbrief das Gesetz Christi definiert? Was bedeutet das Gesetz Christi? Einer trage des anderen Lasten. Nicht nur eine. Bei zwei ist schon genug. Hallo, eine habe ich schon getragen, so neune. Einer trage des anderen Lasten. Und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Auch da werden wir uns anschauen, manche Übersetzungen sagen, so sollt ihr das Gesetz, so werdet ihr. Das ist nicht sollen. Auf diese Art und Weise werdet ihr das Gesetz des Christi erfüllen. Was bedeutet Der neue Bund. Was bedeutet Leben im Geist? Was ist das Wesen dieses Bundes? Ich trage die Last des anderen. Damit ihr spürt, was in diesem Abschnitt uns gesagt wird, um was es für eine Intention geht, welche Wahrheit wird hier vermittelt, wozu wird der Geist uns anleiten und welche Frucht wird er hervorbringen? Was hat Christus getan, als er in diese Welt kam? Warum kam er in diese Welt? Er trug all unsere Lasten. Er nahm nämlich alles, einer nahm die Last des anderen, nämlich von dir und von mir, und zwar nicht nur alle Lasten auf sich. Er trug unsere Krankheiten, er trug unsere Schuld, er trug unsere Sünden. Wohin? Ans Kreuz, oder? Er nahm es auf sich. Müsste es auf sich nehmen? Hätte er die Freiheit gehabt zu sagen, ich mache es nicht? Ist er verpflichtet dafür gewesen? Er hätte es nicht machen müssen. Hat er es getan? Das ist das Gesetz des Christus. Die Freiheit, es nicht zu tun, aber um der Liebe willen, es zu tun. Das ist das Gesetz Christi. Die Last eines anderen zu tragen. Liebe Geschwister, so einfach ist das. Brecht's runter. Das ist das Gesetz. Ganz ehrlich, wenn jemand so lebt, wird es Gott missfallen? Wird Gott da unzufrieden sein mit ihm? Darum geht's. Das ist, was Christus getan hat. Das ist das Prinzip Christi. Darum, das ist sein Leben. Das hat sein Leben ausgemacht. Er kam, um die Last, nicht seine, der anderen zu tragen. Und die Schrift sagt, das ist die neue Gesetzmäßigkeit. Das ist die neue Kraftwirkung oder das ist das neue Wesen des Gesetzes, des anderen Last zu tragen. Also Paulus sagt, ich bin nicht ohne Gesetz. Ich habe ein Gesetz. Und dieses Gesetz treibt mich an. Das ist das Gesetz Christi. Paulus hat Christus vor Augen. Er hat immer den Herrn vor sich gestellt und das getan, wozu der Herr ihn beauftragt hat. Oder er tut das, was der Herr getan hat. Und er sieht, was der Herr tut. Und das tut er auch. Er ist sein Nachfolger, sein Jünger. Er wird getrieben vom Gesetz Christi. Und das bedeutet, anderen Last zu tragen. Das bedeutet, ich könnte nicht zu euch reden wie zu Geistlichen, sondern Fleischlichen. Jetzt könnte er reinschlagen und sagen, dann war es das halt. Dann verhungert oder verschluckt euch. Aber er sagt, das ist eine Last, die ihr da trägt. Diese Spaltungen, diese Probleme. Und wisst ihr was? Ich püriere. Ich will euch helfen. Und er und Röhrchen verteilen, abputzen. Macht er. Wir werden diese Wahrheit, was das bedeutet, in diesem Abschnitt auf wunderbare Art und Weise studieren und ich hoffe, der Herr schenkt Gnade. Als ich das las und mich vorbereitete und darüber nachdachte, hat es viel Raum in meinem Denken und meinem Herzen eingenommen und ich habe mich wirklich darauf gefreut, also jetzt nicht nur euch das weiterzugeben, darüber, über diese Wahrheit. Ich finde es so herrlich. Und zugleich dachte ich, Herr, kann ich das in Worte das weitergeben und darf es wirklich bei den Herzen der Menschen ankommen. Ich hoffe sehr, dass er das schenkt, dass diese Wahrheit was mit uns macht, was es bedeutet, unter dem Gesetz des Christus zu leben und nicht zu sagen, ich will mit diesem Gesetz des Christus nichts zu tun haben. Hier ist so eine herrliche Wahrheit. Ich möchte euch noch kurz was zeigen, bevor wir für heute abschließen und in die nächste Bibelstunde anfangen vom Vers 1. Der Zusammenhang ist folgender, Kapitel 5, Vers 26 ist, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten. Lasst uns nicht nach falschem Anerkennung, nicht nach falschem Ruhm, nicht nach falscher Ehre, dass ich sage, guck mal, du brauchst einen richtigen Grund, dich zu rühmen. Und dieser Ruhm ist übrigens, geht mir in Kapitel 6, Vers 14, dann seht ihr den Zusammenhang, das ist immer ein Gedankengang, bis zum Schluss. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Allein diese Aussage, oder? Ich freue mich auf die Bibelstunde, nur diese Aussage zu behandeln. Das ist so tief, die Welt mir und ich der Welt. Gestorben, gekreuzigt. Aber er sagt, das ist ein einziger Ruhm. Das ist, warum ich, da kann ich mich drum, dem kann ich mich rühmen. Aber Kein eitle Ehre, kein falsches Rühmen. Was ist die richtige Grundlage für welchen Ruhm, um was dürfen wir und sollen wir uns rühmen? Und das sind nicht wir selbst und nicht unsere Leistung, nicht unsere Fähigkeit oder unsere Bemühungen, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, sagt er, da beginnen wir uns herauszufordern. Da beginnen wir, die anderen von etwas zu fordern, was sie nicht tun können. Das führt dazu, eben, wir werden uns übereinander überheben oder, wie gesagt, einander beneiden, weil wir es nicht hinkriegen wie der andere. Das wird nicht gut werden. Diese Gemeinschaft wird nicht gut werden. Jetzt schaut man mal in Vers 26, beginnt, lasst uns, okay? Das ist eine Anweisung, das ist so ein, komm, er sagt, lasst uns, also er nimmt sich damit hinein. Wir als Gemeinde, als der Leib Christi und nicht nur hier vor Ort. Heute habe ich bei einem Prediger etwas Wunderbares gelesen. Er hat geschrieben, die Gemeinde ist nicht der Ort, zu dem wir gehen. Die Gemeinde ist das, was wir leben. Ich dachte, boah, was für eine gute Definition von Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht, ich gehe nach Bettringen und dann gehe ich in einen Raum. Ja, wo gehen wir? In die Gemeinde. Gemeinde ist nicht die Versammlung an einem Ort. Die Gemeinde ist Leben als ein Teil des Leibes Christi. Das ist Gemeinde. Wie lebe ich miteinander? Wie lebe ich mit dem Glied? Mit dem Glied? Wie lebe ich mit dem Glied an dem Leib? Wie lebe ich mit dem Glied am Leib? Eitle Ehre, Überhebung, Stolz, Beurteilung, Neid. Ist das das? Und das hat der Geist uns aus dem Grund in den Leib Christi hineingetauft und uns eins gemacht? Ist es das, was das, die Frucht des Geistes? Nein, sondern lasst uns. Und er nimmt alle mit hinein. Jetzt schaut mal in Vers 9, was da steht. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden. Merkt ihr, nächster Punkt. Lasst uns im Gutes tun, nicht müde werden. Schaut mal Vers 10. Lasst uns, wie wir Gelegenheit haben, er ist sehr, sehr realistisch, gell? Wir haben nicht immer die Gelegenheit. Aber wenn wir die Gelegenheit haben, wie wir die Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens, also den Gläubigen. Schaut mal, dieser Abschnitt hat jetzt dreimal was, lasst uns. Und deswegen glaube ich, dass Vers 26, der erste Vers ist, okay, nachdem wir verstanden haben, wir wandeln im Geist. Nachdem wir verstanden haben, was bedeutet im Fleisch zu sein, was bedeutet im Geist zu sein, was bedeutet, welche Früchte bringt der Heilige Geist in uns hervor und dass wir mit Christus gestorben sind. Und dann sagt er, also erstens, lasst uns erstens nicht nach eitler Ehre trachten. Warum? Denn die Galater haben nach dem Gesetz getrachtet. Die falschen Lehrer kamen und haben gesagt, ihr Beschneidung, und dann hat man gesagt, bist du schon beschnitten? Nee, na ja. Und schon ging's los. Dann warst du schon kein guter Christ. Da war keiner, der konsequent ja, dazu steht, der nicht bereit ist, für den Christus zu bluten und. Und schon ging es los, eitler Ehre. Aber ich habe es getan. Was, du hast noch nicht getan. Du bist nicht fromm, du liebst Gott nicht gut genug und. Und darum sagt Paulus, im Angesicht dessen, was die falschen Lehrer da hineingebracht haben in die Gemeinde und dann die durch das Gesetz gefordert haben, er weiß, was das hervorbringt. Und er beginnt damit und lasst uns, statt dass wir uns beneiden und verurteilen und richten, lasst uns Gutes tun. Das ist es, lasst uns Gutes tun. Gute Werke werden hier angesprochen, Früchte des Geistes werden hier angesprochen. Zuletzt, um euch nochmal zu zeigen, um was es geht, schaut mal mit mir nochmal Vers 1 in Kapitel 6. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich gerade mache. Ich verschaffe euch einfach nur erstmal einen Überblick und um was es geht. Und dann gehe ich mit euch so Stück für Stück in der Reihenfolge auch durch. Nochmal, Kapitel 6, 1 heißt, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt überurteilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut zurecht. Wer wird nochmal hier angesprochen? Die Geistlichen. Um wen geht es hier in erster Linie nicht? Um den Bruder, der einen Fehltritt hat. Worauf stürzen sich aber alle? Auf den, der einen Fehltritt hat. Aha, Gemeindezucht, ja, nein, ist das jetzt die Frage? Darum geht es nicht. So, hier geht es in erster Linie darum, Wenn übrigens, das ist noch nicht passiert, das ist falsch. Wenn es passiert, wie verhalten wir uns geistlich? Wenn einer einen Fehltritt hat, wie verhält man sich geistlich? Wie verhält man sich nach dem Gesetz? Wie? Steinigen. Das war's. Fertig, keine Gnade, oder? Nach dem Gesetz ist vorbei. Keine Barmherzigkeit, oder? Stattdessen war es Ruhm, beneiden, verurteilen, richten, spalten. Aber nach dem Geist ist was? Und dann geht's los. Sanftmut. Hier geht es nicht so sehr um den, der hier fällt. Auch das gucken wir uns, was das bedeutet. Ist es wirklich notwendig, dass wir genau hinschauen? Aber hier geht es in erster Linie, die Geistlichen sind hier angesprochen. Du und ich, wenn wir meinen, geistlich zu sein, nämlich durch den Geist zu leben und damit auch im Geist zu wandeln. Denn vorher sagt, wenn wir durch den Geist leben, lass uns doch auch im Geist wandeln. Was bedeutet im Geist zu wandeln? So zu wandeln, wie Christus gewandelt hat, nach seinem des Gesetzes Christus. Was war Jesus auf jeden Fall? Vom Herzen demütig und vom Herzen sanftmütig. Kommt her zu mir, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin demütig, ich bin sanftmütig. Das Gesetz des Christus. Wie, liebe Geschwister, wie ist Jesus mit Sündern umgegangen? Wie ist er mit Fehltritten umgegangen? Was hat er getan? Wir wissen es. Er nahm sie auf sich. Nö, der hat da gefehlt, also musst du die Konsequenzen tragen. Versteht ihr, warum wir unbedingt die Frucht des Geistes brauchen? Wer kann das aus seinem eigenen Kraft und seinem Fleisch leben? Schaut mal, Vers 2. Vers 1 noch. Und dabei gibt auch Acht. Entschuldigung, dabei gib auf dich selbst Acht, dass du nicht versucht wirst. Wer ist im Fokus? Die Geistlichen. Wer ist im Fokus? Du. Ich auch. Auf wen muss man Acht geben? Auf den, der fehltritt. Auf dich selbst. Auf wen musst du schauen? Schau auf dich, schau nicht immer auf den anderen. Das bedeutet, im Geist zu leben. Nach dem Gesetz zu leben, ist immer Maßstab und dann hier. Gell? Gib Acht auf dich selbst. Hör auf, immer die anderen zu beurteilen. Hör auf, immer die anderen zu richten. Hör auf, immer die anderen zu verurteilen. Sei sanftmütig. Schaut mal, lesen wir Vers 2. Eine trage des anderen Lasten und so werde ich das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Versteht ihr, um was es hier geht? Man kann sich wirklich selbst betrügen. Man denkt, man ist etwas. Aber man ist es nicht. Man denkt, man ist der Frömmste und der Fleißigste und es stimmt einfach nicht. Man kann das Gesetz halten und denken, ich habe es gemacht und die Schrift sagt, nein, wo ist Sanftmut? Wo ist Demut? Wo ist Barmherzigkeit? Wo ist Liebe? Kurz vorher sagt, ihr zerfleischt euch, ihr verfresst euch auf. Es geht, wie wir uns sehen, wie wir vor dem Herrn leben. Vers 3 nochmal. Wenn jemand meint, etwas zu sein, während doch noch ist, nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe, wen? Sein eigenes Werk. Wessen Werk nicht? Des anderen. Merkt ihr? Prüf dich selbst. Prüf dein Werk. Aber was Paulus macht, er zeigt auf, fleischlich unter dem Gesetz zu sein, ist man hat immer die Perspektive auf den anderen. Geistlich bedeutet, leb im richtigen Licht vom Herrn du. Wisst ihr, was dann passiert, wenn wir im richtigen Licht von dem Herrn leben und sich selbst beurteilen? Was würden wir feststellen, definitiv? Wir genügen nicht, oder? Wenn ich aber merke, ich genüge nicht und ich brauche Gnade. Und dann gehe ich zu dem Nächsten und sage, oh, was tust du da? Ist das im Gesetz Christi? Ist das Liebe? Nein, oder? Was bedeutet, auf dich selbst zu schauen? Ist nicht selbstverliebt sein im Spiegel? Oh, wie schön bin ich, oh, ich bin so ein Toller. Schätz dich richtig ein, sei realistisch, sei nicht naiv. Du denkst, du bist der Held, das bist du nicht. Bist du nicht. Guck mal auf dich selbst. Guck auf dich selbst. Und wenn du richtig auf dich selbst schaust, hörst du auf, die anderen zu verurteilen. Da wirst du merken, brauchst Gnade. Der ja auch. Du fehlst ja auch. Ja, der andere auch. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben. Das ist die richtige Art und Weise, sich zu rühmen. Auf sich selbst. Und nicht im Hinblick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Ich habe mir aufgeschrieben und wieder farblich markiert und ich merke, sich selbst. Das geht und immer in diesem Abschnitt geht es um mich selbst. Es geht nicht um den anderen, es geht um mich selbst. Ich sitze nicht da und denke, diese Bibelstunde sollte der Nächste, der soll es hören. Warum ist er heute nicht da? Ertappe ich mich immer wieder. Schade, hätte ich gern, dass der heute da gewesen wäre. Dann hätte ich ihm diese Wahrheit gesagt. Nachdem ich dieses durchgearbeitet habe, habe ich ihr eine Nachricht geschrieben und gesagt, es tut mir leid. Sich selbst in dieses Licht stellen und dann merkst du, boah, du genügst nicht. Herr, sei mir gnädig. Sich selbst reflektieren im und durch den Geist, das ist das Geheimnis, das ist ein neuer Bund, der so herrlich ist, der die Gnade groß macht. Also, ich hoffe, ihr versteht und habt etwas mehr Fleisch bekommen zu diesem Text, um was es hier geht. Der Gedankengang hat nicht aufgehört, das ist nicht nur eine bloße Sammlung von ein paar Hinweisen noch, um was es geht. Es geht wirklich darum, wie lebe ich jetzt im Geist. Und übrigens, auch dieser Vers, und das sage ich jetzt nicht als Prediger, der davon lebt, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterwiesenen Anteil an allen Gütern, also nicht nur etwas. Es ist nicht einfach, dass Paulus zwischendurch sagt, hey, ich muss ein bisschen Werbung machen für die Unterstützung. Nein, wie passt das Ganze in diesen Zusammenhang? Warum sagt er das hier? So nebenbei übrigens, hey bitte, unterstützt die Prediger. Nein. Was bedeutet das in diesem Leben im Geist und durch den Geist? Was bedeutet das Leben in Sanftmut, nicht beurteilen und verurteilen? Was bedeutet das im Gesetz Christus zu leben? Was hat das auch eben mit der Unterstützung der Prediger zu tun? Das ist spannend, herrlich und ich freue mich auch, dass sozusagen ein bisschen Spannung will ich aufrechterhalten. Deswegen, das zeige ich euch, wenn ihr es nicht schon ohnehin verstanden und erkannt habt, aber ich nehme euch damit durch die Verse hindurch und dann werden wir durch diese 18 Verse durchgehen und lernen, wie diese Frucht des Geistes und das Leben als Geistliche vom Geist geleitet und im Gesetz Christi lebend, welche Auswirkungen wird das haben auf das Miteinander? Und es hat Auswirkungen auf das Miteinander. Ich hoffe, ihr habt Freude, noch die letzte Meile mitzugehen. Die letzten 18 Meilen, in dem Fall 18 Verse. Ich möchte beten. Und dir danken für diesen herrlichen Abschnitt, für diese herrliche Wahrheit, die in mein Leben völlig hineinspricht. Und ich bitte, möchte Jesus, dass du mich durch diese Verse mehr und mehr in dein Bild verwandelst und mich mehr und mehr lehrst, unter dem Gesetz des Christus zu leben. Und nicht nur mich da unterweist, sondern auch uns als Gemeinde, auch nicht nur vor Ort, als dein Leib an allen Orten und alle, die dich anrufen. Herr, ich bitte dich darum, lehre uns das Evangelium, diese herrliche Wahrheit in allen Details und Facetten. Danke für dein Wort. Danke für den heutigen Abend und für die Freimütigkeit, über diese Dinge reden zu dürfen und sie lehren zu dürfen. Danke dafür. Herr, segne uns in deinem Namen. Amen.